Dann lasst uns jetzt gemeinsam um das wirkliche Ding drehen. Lasst uns vor Gott kommen. Wir bewusst in dem, dass wir ihn anbeten. Haben wir vorhin einen kurzen Moment der Stille und dann hören wir auf Worte Gottes vom Stefan und ich bete mit uns. Vater, danke, dass wir dir zusingen dürfen und du dich drüber freust. Du bist es einfach wert, gefeiert und gelobt zu werden. Das wollen wir machen. Und ich bete, dass du uns mehr zeigst, wie du bist, wo wir stehen, über unser Herzensdinge zeigst und Stefan dazu gebrauchst und ausrüstest. Wir legen dir die nächste Zeit und auch die Kleingruppenzeit in deine Hände, Herr. Amen.
Wer von euch war denn heute Morgen beim Bibellesen? Ich hatte gestern am Ende gesagt, Gottes Wort hat Kraft, es hat Macht, dein Leben zu verändern. Und wäre schön, wenn du doch zum Bibellesen gehst. Vielleicht liest du ja für dich auf deinem Zimmer. Dann darfst du wissen, wir lesen jetzt in dieser Zeit die Josefsgeschichte, weil die hat nicht mehr reingepasst. Ursprünglich hatten wir mal überlegt, nur die Urgeschichte zu machen, die ersten 11 Kapitel. Da gibt es genug, über das man reden kann. Wir haben dann gesagt, nee, wir bleiben TBT treu dem Standard und wollen das ganze Buch mal so eine Schneise schlagen. Aber Josef, der ist unter den Tisch gefallen. Ich konnte Andreas nicht gewinnen, morgen den Gottesdienst darüber zu machen, weil wir haben eine Jesuswoche vor der Tür und da wollte er dann auch für die Jesuswoche dann predigen. Und genau, also die Josefsgeschichte, morgens beim Bibellesen, spannende Geschichte, die werden wir hier nicht anschauen. Und ich ermutige euch, nutzt die Zeit und kommt. Steht auf, begegnet Gott, lest die Bibel. Wir haben gestern einen schnellen Einstieg gemacht in die Schöpfung, sind da durchgehetzt. Ich hoffe, es war nicht zu schnell für euch, ihr seid gut mitgekommen. Und dann sagt Gott am Ende der Schöpfung, als er dann die Krone der Schöpfung, den Menschen geschaffen hat, und es war alles sehr gut. Sehr gut. Er schaut die Schöpfung an und sagt, wow, genial. Schau dich an, wie perfekt du bist. Wie perfekt dein Körper funktioniert. Genial. Und wenn wir jetzt ins zweite Kapitel reingehen, entdecken wir, Mensch, da kommt ja nochmal ein Schöpfungsbericht. Da kommt ja nochmal ein Bericht, wo Gott oder wo Mose dann letztendlich was über die Schöpfung schreibt. Und da haben sich jetzt natürlich viele Bibelkritiker draufgestürzt und haben gesagt, ah, Widerspruch, Widerspruch, jawohl, wir haben endlich bewiesen, das stimmt nicht, wir brauchen Gott nicht vertrauen und nicht glauben. Und das ist natürlich Quatsch. Das ist natürlich Quatsch und deswegen müssen wir uns, wenn es hier geht, genau, den zweiten Teil der Schöpfung auch nochmal ganz kurz anschauen. Und wir werden feststellen, es ist eben kein Widerspruch. Jesus selber wieder nimmt in Matthäus 19 Bezug auf beide Schöpfungsberichte. Ja, hier lesen wir in einem Vers, er beantwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, der am Anfang den Menschen geschaffen hat, schuf sie als Mann und Frau? Und er sprach weiter, dann aus dem zweiten Kapitel, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Da zitiert Jesus aus Mose und er zitiert ganz klar aus beiden Schöpfungsberichten und für ihn war das überhaupt kein Widerspruch, der hier irgendwie vorhanden sein soll. Das sind beides tolle Berichte über die Schöpfung. Der erste Bericht ist chronologisch, wo dann der Mensch als die Krone der Schöpfung am Ende steht. Und der zweite Bericht, wo Gott nochmal reinzoomt und sich nur die Schöpfung des Menschen anschaut. Kein Widerspruch zwischen diesen beiden Berichten. 1. Mose 1 und 1. Mose 2. Und auch bei dem zweiten Kapitel wird deutlich, dass es hier tatsächlich, dass der Mensch tatsächlich die Krone der Schöpfung ist. Richtig genial. Und wir müssen wieder fragen, warum hat Gott den Menschen denn überhaupt geschaffen? Warum hat Gott den Menschen denn überhaupt geschaffen? Wir haben gestern schon ein paar Antworten darauf gegeben. Eine war tatsächlich, haben wir in der Bibelstelle gestern gelesen, zur Gemeinschaft. Gott möchte Gemeinschaft haben mit dir, mit mir. Er möchte Gemeinschaft haben, er möchte Liebe. Ne? Gott ist ein Gott der Liebe, Gott ist die Liebe. Und Gott ist hoffnungslos und dich verliebt, sonst hätte er dich nicht geschöpft, erschaffen, wunderbar gemacht. Und das ist genial. Und wie oft fliehen wir aus dieser Gemeinschaft und suchen eben nicht die Gemeinschaft mit Gott. Und das ist schade. Das haben wir gestern gesehen. Aber ein zweiter Grund, der kommt jetzt hier in diesem zweiten Kapitel, ist, dass Gott uns auch einen Auftrag gegeben hat. Das lesen wir in Kapitel 2, Vers 15. 1. Mose 2, Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in diesen Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Der Mensch, auch Adam und Eva damals schon, bekommen eine Aufgabe. Die bekommen eine Arbeit. Das Paris, der Garten Eden, war wunderschön. Ja. Gott hat es wunderbar gemacht. Aber trotzdem, der Mensch bekommt hier schon einen Auftrag, eine Berufung. Du sollst diesen Garten bebauen und bewahren. Und wir werden sehen nachher, diese Berufung, dieser Auftrag, der kommt nochmal im dritten Kapitel, nach dem Sündenfall. Da heißt es nur dann, na klar, du sollst den Garten, du sollst die Erde bebauen, aber jetzt ist es leider mühselig. Aber Arbeit war auch schon im Paradies da. Sie hatten die Aufgabe, den Garten bebauen und zu bewahren. Das war ihre Berufung. Und das ist auch die Berufung für dich und mich. Du bist dazu berufen, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Wenn du Gott deine Liebe erweisen willst, dann bebaue und bewahre die Erde. Wie kannst du das tun? Wie kannst du das tun? Wie kannst du deiner Berufung nachkommen? Und ganz einfach, indem du in die Schule gehst und lernst. Indem du später mal in einem Job arbeitest, indem du später mal Kinder großziehst, das gehört alles dazu. Das gehört alles dazu, zu dieser Berufung. Ein Bäcker, der morgens aufsteht und das Brot backt, der handelt Gottes berufungsgemäß. Ein Schreiner, der irgendwie was Tolles schreinert, der handelt nach der Berufung Gottes. Ein Kaufmann, der da irgendwas zusammenrechnet für ein Unternehmen, der handelt nach der Berufung Gottes. Und wenn du in der Schule sitzt und lernst, dann handelst du gemäß der Berufung Gottes. Du musst kein Pastor sein. Du musst hier nicht vorne stehen und einen tollen Vortrag über Gott halten. Du darfst wissen, das, was du tust, das tust du der Berufung Gottes gemäß. Und Gott freut sich darüber. Ja, es gibt Jobs, die findet Gott wahrscheinlich nicht so toll. Ja, wenn man überhaupt von Job reden kann bei Dieben und Verbrechern und Gaunern oder Prostituierten, wie auch immer. Also es gibt sicherlich auch Berufe, die entsprechen nicht dem Willen Gottes. Ganz klar, weil sie Gottes Geboten widersprechen. Aber in den ganz großen Teil der Berufe können wir der Berufung Gottes gemäß wandeln. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wenn du in die Schule gehst, zu sagen, hey Gott, hier bin ich. Ich tue das, was du willst und das tue ich aus Liebe und ich möchte jetzt hier lernen und aufpassen, weil ich dich lieb habe. Das gibt doch einen ganz anderen Blick, oder? Also mir geht das so. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Wenn ich weiß, hey, ich mache das für Gott, um in meiner Berufung zu wandeln, um diesen Planeten zu bebauen und zu bewahren. Genial. Ja, die Arbeit ist mühselig, werden wir später noch sehen. Aber sie war schon da. Und dann geht es weiter. Gott beschreibt dann nochmal die Erschaffung der Frau. Und wenn wir das lesen in Gottes Wort, dann finden wir hier einen Begriff, nämlich den Begriff der Gehilfin. Dass Gott dem Adam eine Gehilfin zur Seite stellen wollte. Und dieses Wort Gehilfin, das kommt irgendwie schlecht weg bei uns. Aber das ist gar nicht so gemeint hier im Ursprung. Denn Gott schafft die Frau vollkommen gleichwertig. Er schafft die Eva vollkommen gleichwertig zu Adam. Allerdings andersartig. Wir könnten nachher in der Kleingruppe mal diskutieren, was das bedeutet, wo Frauen und Männer sich unterscheiden. Aber die Frauen sind absolut gleichwertig, nur andersartig. Und der Begriff, der hier als Gehilfin von Luther zumindest übersetzt wird, der ist viel, viel mehr als das. Der ist gar nicht abwertend gemeint. Überhaupt nicht. Denn sie ist tatsächlich eine Gehilfin. Warum? Der Adam, der war vollkommen hilflos. Der war ohne Eva nicht vollständig. Er war einsam. Er war hilflos und er hat ein Gegenüber gebraucht. Und erst in der Gemeinschaft mit anderen wird der Mensch wirklich Mensch. Da kann der Mensch wirklich leben. Und es tut keinem gut, wenn er allein ist. Aber genauso wie Adam die Eva gebraucht hat als Gehilfin, hat die Eva den Adam gebraucht als Gehilfin, um leben zu können. Das heißt, Gehilfe ist hier gar nicht abwertig gemeint oder erniedrigend gemeint. Wir helfen einander, wir können einander helfen, indem wir Gemeinschaft miteinander haben. So hat Gott uns geschaffen. Ich habe euch zwei Beispiele mitgebracht. Das eine, das habt ihr wahrscheinlich schon 100-mal gehört, Kaiser Friedrich II. Wir wissen nicht, ob das stimmt. Einige sagen, das ist zwar überliefert worden, aber man wollte ihm das in die Schuhe schieben, aber egal. Es zeigt etwas Besonderes. Kaiser Friedrich II., der war sehr wissbegierig und wollte mal rausfinden, was die Ursprache des Menschen ist. Und deswegen hat er gesagt, okay, wir nehmen mal ein paar Kinder, er hatte ja selber auch genug, wir nehmen mal ein paar Kinder und sperren die ein. Und die werden gepflegt, die bekommen zu essen, die bekommen zu trinken, die werden gewaschen, aber sie bekommen keine Zärtlichkeit. Die Pflegerinnen, die Ammen, die das gemacht haben, die durften nicht reden in ihrer Anwesenheit und sie wollten gucken, was für eine Sprache die am Ende sprechen. Rausgekommen ist, dass alle gestorben sind. Obwohl sie genug zu essen, zu trinken hatten, gewaschen wurden, sind alle gestorben, weil sie keine Gemeinschaft hatten. Noch ein beeindruckendes Beispiel sind die Zwillinge Kyrie und Brielle Jackson. Zwillinge, die viel zu früh auf die Welt kamen und gerade mal 1 Kilo gewogen haben. Die haben zusammen weniger gewogen als ein Kind alleine, wenn es auf die Welt kommt. Und man hat sie in 2 verschiedene Brutkästen gelegt. Warum? Damit sie sich nicht gegenseitig infizieren. Und das eine Kind, die Brielle, die war so dermaßen schwach, dass man ihr überhaupt keine Chance gegeben hat zu überleben. Und die andere, da hat man gesagt, naja, eigentlich hat die auch keine großen Chancen. Und dann kam es dazu, dass das Stärkere der beiden einen Mega-Schreikrampf bekommen hat. So, dass es gar keine Luft mehr bekommen hat. Und die Pflegerin, die da war, die hat gesagt, okay, wenn die jetzt auch sterben sollte, ich mache jetzt mal was. Ich lege jetzt mal dieses Kind zu dem anderen, zu seiner Schwester, zur Zwillingsschwester in den Brutkasten. Gegen jede Vorschrift des Krankenhauses. Und das Baby hat sich sofort beruhigt, hat aufgehört zu schreien und ist eingeschlafen. Und man hat gemerkt, Tag für Tag hat sich tatsächlich auch das andere Kind, das schon aufgegeben war, viel, viel besser entwickelt. Und das war so beeindruckend, das ist 1995 passiert. Heute erzählen sie ihre Geschichte. Und dann hat man angefangen, Forschungen anzustellen. Und dann zitiere ich hier aus dem Bericht, nachdem das Zwillingspaar deswegen berühmt wurde, begann die Universität Massachusetts, da ist es passiert, die Frühchenversorgung zu erforschen. 100 Frühchenmehrlinge wurden zusammen im Brutkasten versorgt. In nur einem Fall kam es zu einer Infektion. In allen anderen Fällen erwies sich die Nähe der Kinder als Vorteil für deren Entwicklung. Krass, oder? Wir brauchen einander. Wir helfen einander, indem wir Gemeinschaft haben. Wir helfen einander, indem wir Gemeinschaft haben, indem wir mit den anderen freundlich umgehen, positive Worte sagen, nicht hintenrum lästern. Wir helfen einander. Du bist ein Gehilfe für deinen Nachbarn. So ist das gemeint von Gott. So hat Gott die Menschen angelegt. Und natürlich aber auch Gemeinschaft mit dem Schöpfer, mit Gott. Gott hat dich wunderbar gemacht. Es ist nicht gut, wenn du alleine bist. Hast du schon mal geguckt, wer hier vielleicht noch am Rand steht und wen du mal ansprechen könntest und wo du eine Hilfe sein kannst? Geniales Beispiel, wie ich finde. Aber wir dürfen nicht stehen bleiben und hier noch länger verharren. Wir müssen weitergehen. Wir wollen ja in 2 Vorträgen jetzt noch die komplette Urgeschichte machen. Und deswegen springen wir leider in Kapitel 3. Und das ist jetzt kein so rühmliches Kapitel. Das Paradies, oh, das muss wunderschön gewesen sein. Ich weiß nicht, was ihr euch darunter vorstellt. Wenn ihr das Wort Paradies hört, würdet ihr jetzt gerne durch die Reihen gehen und euch fragen, wie toll das war und wie genial Gott das gemacht hat. Die Pflanzen und alles, wow. Gottes Begegnung jeden Tag, Gott war präsent. Keiner lügt, keiner betrügt, keine Polizei, kein Verbrechen, keine Tränen, keine Ärzte, kein Krankenhaus, kein Leid. Ein wunderbarer Ort. Wer würde denn Gott gern leben? Wahrscheinlich jeder von uns, oder? Und der Trost ist, das wird später mal genauso wieder sein. Gott wird uns da wieder hinbringen. Das ist die Prophetie für das, was am Ende auch sein wird. Wie lange haben Adam und Eva im Paradies gelebt, bis es zum Sündenfall kam, das wissen wir nicht. Aber wir können wieder Rückschlüsse ziehen, denn Gott hat ja gesagt, ihr sollt euch vermehren. Naja, als der Sündenfall passiert ist, hatten sie noch keine Kinder. Jetzt war es wahrscheinlich nicht ganz so lange, dass sie es da ausgehalten haben und sie haben gesündigt, vermutlich. Sie waren ja fruchtbar. Und dann kommt diese böse Schlange, der Teufel, der gefallene Engel und spricht die Eva an. Und spricht die Eva an. Und wo hat er die Eva angesprochen? Wo hat er die Eva angesprochen? Beim Baum der Erkenntnis. Gott hat ein wunderbares Paradies gemacht und dann gab es so zwei besondere Bäume. Einmal den Baum des Lebens, davon durften sie essen, und einmal den Baum der Erkenntnis, davon durften sie eben nicht essen. Standen in der Mitte des Gartens. So, und wo trifft die Schlange auf die Eva? Beim Baum der Erkenntnis, wo die Eva gar nicht von essen sollte. Da müssen wir fragen, Eva, was hast du da gemacht? Was hast du da gemacht, Eva? Wieso bist denn du überhaupt da hingegangen? Da gibt's doch, wow, hey, denkt euch hier allein nur diesen Garten, da stehen hunderte von Bäumen. Und genau da, wo sie nicht von essen darf, da ist die Schlange und da trifft sie auf die Eva. Und dann nimmt das Unheil seinen Lauf und wir sehen die erste Sünde. Und wir sehen auch, wenn wir in den Text reinschauen, und ich bitte euch, wir haben jetzt leider nicht die Zeit, die ganzen 11 Kapitel zu lesen. Lest bitte in eurer Freizeit, ihr habt mal nach und mal mit. Und wir sehen, wie Sünde, wie die erste Sünde abläuft. Die Eva hat diese Frucht, vielleicht war es ein Apfel, vielleicht auch nicht, diese Frucht gesehen. Eva hat angefangen, diese Frucht zu begehren. Eva hat angefangen, diese Frucht oder hat diese Frucht genommen. Und wenn wir in der Bibel auf Sünde stoßen, dann ist das genau immer diese Abfolge. Eine der bekanntesten Sünden, natürlich der David, der dann immer wieder rangenommen wird mit der Bathseba. Was macht der David? Der ist da auf seiner Dachterrasse. Er sieht sie. Er begehrt sie in seinem Herzen. Und er nimmt sie sich. Sehen, begehren, nehmen. Sehen, begehren, nehmen. Sünde. Sehen, begehren, nehmen. Immer der gleiche Ablauf. Und auch immer meistens so geschildert. Genauso. Er sieht es, er begehrte es, und er nahm es sich. Aber Gott sagt, hey, lass es. Eva, lass es. Bitte iss nicht von dem Baum. Wir haben Grenzen gesetzt bekommen von Gott. Gute Grenzen. Gott erklärt nicht immer alle Grenzen, die er setzt. Aber wir dürfen ihm vertrauen. Und das ist ja das, was Vertrauen ausmacht, dass wir sagen, ja Gott, ich möchte mich an deine Gebote halten, weil sie mir gut tun. Das mache ich nicht für dich, sondern ich weiß, dass du einen Plan hast, wie wir hier leben und überleben können. Und das ist dann am besten, wenn ich mich an seine Gebote halte. Weil wenn ich mich nicht dran halte, dann falle ich auf die Schnauze. Und wir sind so blöd und hinterfragen, ist das wirklich gut, meinst du das wirklich ernst und muss ich mich da wirklich dran halten und das ist doch blöd, du bist doch ein Spielverderber, werden wir gleich noch sehen. Aber es ist gut, Gottes Gebote zu halten, ihm zu vertrauen, auch wenn Gott uns nicht alles erklärt. Nirgendwo steht in der Bibel, dass er uns alles erklären muss. Vertrauen wir Gott, dass er es gut mit uns meint. Und dass seine Gebote gut für uns sind. Sünde läuft immer gleich ab, genau sehen, begehren und nehmen. Schauen wir uns mal die Verführungsmethoden der Schlange an. Die Verführungsmethoden der Schlange. Das Erste, was sie sagt, ja, sollte Gott gesagt haben. Sollte Gott gesagt haben. Das Erste, was sie macht, sie stellt Gottes Wort in Frage. Bist du wirklich sicher, dass Gott das gesagt hat? Das hast du bestimmt falsch verstanden. Ich glaube, das hat er ganz anders gemeint. Hat er das wirklich gesagt? Nein, das hat er nicht gesagt. Sie stellt Gottes Wort in Frage. Und wenn du an ein Gebot Gottes stößt, was dir vielleicht nicht so passt, dann fängst du auch an und stellst vielleicht Gottes Wort in Frage oder sagst, ja, das galt vielleicht nur damals für die. Vor einer Stunde, da hat das vielleicht noch gegolten, aber jetzt doch nicht mehr. Oder vor 1000 Jahren hat es vielleicht noch nein, heute doch nicht mehr. Wir stellen ganz bewusst Gottes Wort in Frage. Hat das Gott wirklich gesagt? Das Zweite, sie richtet den Blick von Eva ganz bewusst auf das Verbotene. Sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Also sie richtet den Blick auf das, was sie nicht darf. Und das ist ja beim Gebot meistens der Fall. Wir gucken, was dürfen wir denn nicht? Boah, das darf ich nicht. Das ist ja gemein. Das würde ich doch so gern machen. Sie richtet den Blick von Eva auf das Verbotene. Dürft ihr davon nicht essen? Anstatt zu sagen, guck mal, da gibt es so viele tolle Bäume, von denen ihr essen dürft, hätte sie auch machen können. Sie richtet den Blick auf das Verbotene. Und sie verdreht das Wort Gottes. Was sagt sie? Nochmal den Vers. Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Das stimmt ja gar nicht. Das stimmt ja gar nicht. Sie verdreht ja total Gottes Wort und testet, wie wortfest hier die Eva ist. Weil Gott hat ja nur den einen Baum verboten und nicht alle Bäume. Das ist ganz schön gemein, die Schlange, der Teufel. Sie stellt Gottes Wort als Lüge hin. Sie sagt dann, in Kapitel 3, Vers 4, da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Da hat Gott euch angelogen. Wird nicht passieren. Sie stellt Gottes Wort als Lüge hin. Sie verharmlost die Folgen. Sie sagt ihnen nicht die ganze Wahrheit, dass sie dann aus dem Paradies vertrieben werden. Aber Adam und Eva, hey, die hätten ja Gott fragen können. Und sie verdächtigt Gott übler Motive. Sie übertreibt und unterstellt Gott Böses, als sei er selbstsüchtig und gönnt dir nichts und gönnt Adam und Eva nichts. Sie sagt dann in Vers 5, Kapitel 3, Vers 5, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. So nach dem Motto, hey, Gott hat euch was verschwiegen. Wenn ihr davon esst, dann seid ihr wie Gott. Gott hat euch das nur verboten, weil er das nicht möchte. Sie unterstellt Gott etwas Böses. Ich kann das gar nicht glauben, dass er das gesagt hat, dass ihr davon nicht essen dürft, weil dann seid ihr ja wie Gott. Ist doch genial, wenn ihr davon esst. Ist doch wunderbar. Und so fängt sie an, Zweifel und Misstrauen Gott gegenüber zu sehen. Die Schlange versucht hier Adam und Eva, nicht Gott. Die Schlange versucht sie. Und die Grundfrage bei jeder Versuchung ist die, vertraust du Gott? Vertraust du Gott? Wem vertraust du? Gott oder der Schlange oder den bösen Gedanken deines Herzens? Wem vertraust du? Die Frage, die hinter jeder Versuchung steht, vertraust du Gott, dass es wirklich, wirklich gut mit dir meint? Und wir müssen leider sagen, das fällt uns manchmal ganz schön schwer, wenn wir dann so was Tolles, Verbotenes da sehen und begehren und uns dann vielleicht auch nehmen. Adam und Eva haben in dieser Situation Gott die rote Karte gezeigt. Haben sie aus ihrem Leben verbannt, haben ihn nicht mehr vertraut, sie haben die Frucht genommen und aßen. Und das hatte Folgen. Gott weiß natürlich, was passiert ist. Und wir lesen dann in diesem Text, er wandelte durch den Garten und hat sie gerufen. Als ob Gott nicht wüsste, wo die gewesen wären. Aber warum ruft Gott sie? Er gibt ihnen damit die Chance zu sagen, ey Gott, es tut uns leid, wir haben gesündigt und es tut uns so leid, die Schlange hat uns verführt. Und er hat ihnen die Chance gegeben, um Vergebung zu bitten. Und was machen sie? Was sagt der Adam? Gott, ich bin nicht schuld. Niemals. Also die Eva hat mir die Frucht gegeben. Ich hätte sonst nie davon gegessen, wenn die Eva mir die nicht gegeben hätte. Und er geht sogar noch weiter. Er sagt, also Gott, weißt du hast mir die Eva übrigens gegeben. Wenn du mir die Eva nicht gegeben hättest, dann hätte ich nicht von der Frucht gegessen. Also eigentlich bist du schuld, Gott. Eigentlich bist du schuld, Gott. Also wir weisen die Schuld von uns. Und dann die Eva, was sagt die Eva? Ja, ich bin schuldig. Nein. Gott, tut mir leid. Also ich war es nicht. Nee, also die Schlange. Die Schlange war es. Die Schlange hat mich angelogen und mich verführt. Und ich hätte ja nie von der Frucht gegessen, wenn ich die Wahrheit gewusst hätte. Wir fangen an und stehen noch nicht mal dazu. Kennst du vielleicht auch aus deinem Leben? Also wenn du was gemacht hast, was jetzt nicht gut war, dann zu sagen, also ich bin ja eigentlich gar nicht schuld. Also eigentlich ist der oder die oder, ne? Wir gucken gleich, wo wir die Schuld hinschieben können. So ein Schuldverschiebespiel. Im Moment, wo uns was passiert ist, suchen wir schon die Ausrede, dass wir das ja nicht waren. Hat was damit zu tun, dass Gott uns auf Gemeinschaft ausgelegt hat. Weil wir dann denken, Mensch, dann verliere ich vielleicht die Gemeinschaft und Angst davor haben. Und trotzdem ist es immer besser, zu diesem Mist, den wir gebaut haben, zu stehen. Den anderen Menschen um Vergebung zu bitten, Gott um Vergebung zu bitten. Adam und Eva tun das hier nicht. Die tun das Gegenteil. Die tun das Gegenteil. Steh zu deiner Schuld. Bitte Gott, bitte die anderen um Vergebung. Und danach wird die Gemeinschaft sogar noch besser sein, glaube ich. Weil es dem anderen dann vielleicht einfacher fällt, auch um Vergebung zu bitten in einigen Punkten. Hör auf mit so einem Schuldverschiebespiel. Das will Gott nicht und das ist auch nicht gut. Und trotzdem, wenn wir unser Leben anschauen, dann müssen wir sagen, Mensch, wir sind nicht viel besser als dieser Adam, oder? Und als Eva. Mit jedem Tag, den wir leben, müssen wir feststellen, wir sündigen auch. Da ist auch ganz oft dieses Misstrauen Gott gegenüber in unserem Leben. Und was passiert? Eine der Folgen ist, der Tod erhält Einzug. Der geistliche Tod, der ist sofort eingetreten. Da war sofort der Cut zwischen Gott und Adam und Eva. Die Sünde war da, geistlich tot. Der Zerfallsprozess hat eingesetzt, der Körper fängt jetzt schon an zu zerfallen und sie haben zwar noch ein paar Jahre vor sich zu leben, aus Gnade Gottes, aber sie müssen eines Tages sterben. Der Tod erhält Einzug. Paulus sagt uns in Römer 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist das, was sie hier erfahren haben. Ja, sie durften noch ein paar Jahre leben. Aber sie waren gesetzt, eines Tages zu sterben. Das war vorher nicht der Fall. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir haben also, du und ich, haben also den Tod verdient. Wir haben den Tod verdient. Seit dem Sündenfall haben wir den Tod verdient. Das ist juristisch glasklar. Wenn ein Mensch stirbt, dann dann geschieht ihm Gerechtigkeit. Dann geschieht diesem Menschen Gerechtigkeit. Du und ich haben den Tod verdient. Und jetzt weißt du vielleicht, was Gnade bedeutet. Wem von euch geht's gut? Gerade ganz vielen. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, sag mal Gott, warum geht's mir denn gerade so gut? Das habe ich doch gar nicht verdient. Eigentlich habe ich doch den Tod verdient. Aber jetzt geht's mir richtig gut. Gott, warum geht's mir denn so gut? Warum habe ich denn gestern so viel Spaß gehabt mit dem Spiel oder wo auch immer oder in der letzten Woche so viele tolle Dinge erlebt? Gott, warum? Eigentlich habe ich doch den Tod verdient. Und jetzt weißt du, was Gnade ist. Jetzt weißt du, was Gnade ist. Ja, wir haben den Tod verdient und eines Tages werden wir sterben. Aber wenn es uns gut geht, dann fragen wir nicht danach, warum geht es uns jetzt gut? Sondern nur dann, wenn es uns schlecht geht, dann sagen wir, Gott, warum geht es mir denn jetzt schlecht? Und warum habe ich jetzt einen Darmschmerzen? Und warum habe ich jetzt Kopfschmerzen? Und auch und warum in meinem Leben alle anderen sind so erfolgreich und ich? Und dann jammern wir. Aber wir brauchen nicht zu jammern, das haben wir verdient, sagt Gott ganz klar. Wir müssten den Blick ein bisschen wechseln und sagen, hey Gott, warum geht's mir gerade so gut? Ey, mir geht's gerade richtig gut, Gott, danke. Das habe ich nicht verdient. Das ist ein Geschenk, das ist Gnade. Weitere Folge. Gott verflucht die Schlange. Gott verflucht die Schlange. Und der Erdboden und die Schöpfung wird verflucht. Adam und Eva, Achtung, Adam und Eva werden nicht verflucht. Gott verflucht die Schlange und den Erdboden und die Schöpfung. Heißt, die Arbeit für Adam und Eva ist jetzt mühselig. Und was Gott noch tut, sie müssen das Paradies verlassen. Das ist jetzt aber gar nicht mal als Strafe zu sehen. Wir denken, das ist jetzt vielleicht eine Strafe, aber nein, 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 nein. Das ist mega gut, dass Gott das macht. Weil im Paradies steht nämlich noch ein Baum. Da steht noch der Baum des Lebens. Und jetzt stellt euch vor, Adam und Eva hätten von diesem Baum des Lebens gegessen und würden ewig leben. Dann würden sie ewig in dieser Sünde, in dieser Trennung von Gott, ewig leben. Und das will Gott nicht. Weil Gott will irgendwann mal wieder ein Paradies schaffen, wo wir sein dürfen. Wo du sein darfst, wenn du mit ihm unterwegs bist. In Vers 3, 22, Kapitel 3, 22 sagt er, und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Das bringt Gott nicht übers Herz. Er möchte nicht ewig in der Trennung von Adam und Eva von dir leben. Das möchte Gott nicht. Und deswegen sagt er, raus aus dem Garten, damit ihr ja nicht zu diesem Baum des Lebens kommt. Weil ich will euch irgendwann mal wieder ganz, ganz nah bei mir haben. Oh, genial. Genial. Und von dem Moment an beginnt die Menschheitsgeschichte, wie wir sie kennen. Und dann kündigt Gott auch schon seinen Plan B an, haben wir ja gestern schon gehört. In dem Moment, wo er dieses Gericht ausspricht über Adam und Eva, sagt er schon was über die Erlösung. Ihr merkt diese Spannung bei Gott, dass er es nicht aushalten kann, diese Trennung. Er sagt, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Ein Nachkomme von Eva, Jesus, wird dieser Schlange, diesem Teufel, den Kopf zertreten und sie wird ihn dabei in die Ferse stechen. Hier beginnt die Erlösung. Zum Zeitpunkt des Gerichts beginnt die Erlösung. Gott sagt, ich verurteile dich, aber ich zahle auch deine Schuld. Ich muss mich ja an mein Wort halten, weil wenn ich mich nicht an mein Wort halte, dann kannst du mir nicht mehr vertrauen. Das heißt, du musst jetzt hier raus und du musst jetzt, ne, verflucht und so weiter, Erdboden und so, aber die Erlösung ist schon da, die ist schon angelegt. Da ist sie. Ich werde mal meinen Sohn in diese Welt schicken und er wird die Sünde der ganzen Welt tragen und deswegen die Ferse. Welche Ferse trägt denn dein ganzes Gewicht, wenn du stehst? Welches Körperteil trägt denn dein ganzes Gewicht, wenn du stehst? Die Ferse. Und da lastet die ganze Sünde der Welt drauf, auf der Ferse von Jesus. Und diese Ferse wird der Schlange, dem Teufel, einmal den Kopf zertreten am Kreuz. Und sie wird ihn in die Ferse beißen. Das tut weh. Ja, Jesus hat am Kreuz gelitten. Ja, aber das hat er getan für dich und für mich. Die Erlösung ist hier schon sichtbar. Spürst du die Liebe in diesem Vers? Spürst du das so ein bisschen? Die Liebe zu dir und zu mir? In diesem Vers, wow, Gott hält es nicht aus ohne dich. Es gibt keine Sünde, die Gott nicht vergeben kann, keine einzige. Und wenn du denkst, da ist was zwischen dir und ihm und Jesus, dann brauchst du nur eins tun. 1. Johannes 1, Vers 9, du bekennst ihm deine Sünde und er ist treu und gerecht, dass er dir deine ganze Schuld, dass er dir jede, da steht tatsächlich jede, alle Schuld vergibt. Da ist nichts, was nicht ausgeräumt werden kann. Und deswegen sei bitte nicht so wie Adam und Eva und schieb die Schuld auf andere, sondern sag Gott, ja, ich habe Mist gebaut, hier bin ich und bitte vergib mir. Zum 100. Mal von mir aus. Deswegen hat er das hier schon gesagt, dass sie gleich Bescheid gewusst haben, ich lasse euch nicht im Stich. Mach's nicht wie Adam und Eva. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Da gibt es nichts, was er nicht ausräumen kann. Wow, danke Gott. Wir gehen weiter mit Kain und Abel, Kapitel 4. Nach hier würde ich jetzt am liebsten das ganze Kapitel lesen, aber wir greifen die wichtigen Verse jetzt einfach nur wieder raus, weil sonst wird es viel zu lang heute Morgen. Adam und Eva, das waren Brüder. Und in dem Text lesen wir, dass Adam Eva erkannte. Erkannte heißt, die sind miteinander intim geworden. Die hatten Geschlechtsverkehr. Und dann kamen da auf einmal zwei Jungs raus. Deswegen vermuten viele Ausleger, das waren vielleicht sogar Zwillinge, aber wir wissen es nicht. Ja, er hat sie nur einmal erkannt, zwei Jungs wurden geboren, der eine Kain, der andere Abel. Und wir haben es hier mit dem ersten Mörder und dem ersten Märtyrer zu tun. Gleich direkt nach dem Sündenfall treten der erste Mörder, Kain, und der erste Märtyrer, der um seines Glaubens willen stirbt, Abel, ins Geschehen. Was ist da schiefgelaufen? Was ist da schiefgelaufen? Wir lesen es mal und sehen, das Opfer, das war unterschiedlich. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain, er wurde zornig. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Und da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Zwei Brüder, beide opfern. Das eine Opfer erkennt der Herr an, beim Abel. Das andere Opfer bei Kain erkennt der Herr nicht an. Und wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir bei Abel, dass er etwas von den Erstlingen seiner Herde brachte. Das Erste heißt, Gott gehört eigentlich alles. Gott gehört alles und ich lege ihm mit dem Ersten, zeige ich, dass ich ihm alles wieder hinlege. Und bei Kain, naja, der hat halt irgendwas da, hat er Gott hingelegt. Und die Geschichte verstehst du am besten, wenn du hier mal durch den Park läufst. Und kurz bevor es da zum Volleyballfeld hochgeht, habt ihr vielleicht noch nie gemerkt, jetzt könnt ihr es mal machen, geht mal hin. Und da ist so eine Statue. Abel. Und da wird Abel dargelegt und wenn du das siehst, hast du die Geschichte verstanden. Abel opfert und Abel liegt bei diesem Bild, der liegt fast selber mit auf diesem Altar und opfert sich selber. Weil er weiß, das gehört alles Gott. Ich gehöre auch Gott. Ich opfere mich ihm. Und bei Kain wird das sicher nicht so ausgesehen haben. Das Opfer war unterschiedlich. In Hebräer 11 lesen wir auch etwas darüber, dass offensichtlich die Herzenshaltung von Kain nicht gestimmt hatte. Wie kam es, Hebräer 11, Vers 4, wie kam es, dass Abels Opfer besser gefiel als das von Kain? Der Grund dafür war Abels Glaube. Weil Abel Gott vertraute, nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm damit das Zeugnis aus, dass er vor ihm bestehen konnte. Und durch seinen Glauben redet Abel heute noch zu uns, obwohl er längst gestorben ist. Abel glaubte. Kain offensichtlich nicht. Für Kain war das so, naja, muss man halt machen. So wie ein Wunschautomat, ich gebe Gott was und er segnet mich hoffentlich, dass ich das nächste Mal noch eine reichere Ernte bekomme. Und ich habe euch mal so die Unterschiede mitgebracht zwischen Kain und Abel hier in unserer Geschichte. Kain können wir sagen, er war religiös. Er war religiös. Für Kain war es keine Herzenssache, Gott dieses Opfer zu bringen. Er hatte nicht die Herzenshaltung. Es war wahrscheinlich nur so eine religiöse Pflicht, die man halt tun muss, um gesegnet zu werden. Wie so ein Wunschautomat. Oben was rein, unten kommt was raus. So ein toller Automat, ich gebe Gott was und dann segnet er mich. Das ist eine religiöse Haltung. Und da gibt es ganz viele Menschen, die so durch die Welt laufen. Und die dann zornig werden, wenn sie eben und nichts rauskriegen. Wenn sie da Gott was, denken sie geben Gott was Tolles und unten kommt nichts raus. Dann werden sie zornig, so wie dieser Kain. Aber das ist eine religiöse Haltung. Das ist nicht die Haltung, die sich Gott wünscht. Aber diese religiöse Haltung, die sehen wir im Alten Testament ganz, ganz oft, dass Gott die Opfer des Volkes ablehnte. Weil es nur eine Show war. Guck mal hier, Gott, ich bring dir auch was. Und die Herzenshaltung nicht gestimmt hat. Die nicht an Gott glauben. Die haben die Opfer gebracht und sind dann wieder sündigen gegangen. Das sehen wir im Alten Testament ganz, ganz häufig, dass Gott diese Opfer eben ablehnt, die gebracht werden. Abel hingegen heißt es in Hebräer, er war gläubig. Er hat Gott vertraut, er wusste, ohne Gott kann er nicht leben. Er ist abhängig von Gott, ein Wort von Gott und er ist tot. Das wusste er. Und er legt sich selbst, diese Statue, schaut sie euch an, er legt sich selbst mit auf den Altar. Weil er weiß, hey, ich möchte Gott alles geben. Ich möchte Gott nicht nur diese Früchte geben, ich möchte Gott mein ganzes Leben geben. Ich will mich ihm ganz hingeben. Kain hatte die Haltung, Gott muss ihm dienen. Also ich gebe Gott was und er dient mir, indem er mir dann was zurückgibt. Abel möchte Gott dienen. Abel weiß, er ist von Gott abhängig. Ich will dir dienen, Gott. Was Besseres kann mir nicht passieren. Kain war stolz und selbstbewusst. Er sieht es nicht ein. Gott hat ihn ja gefragt, hier in dem Text, den wir gerade gelesen haben, warum bist du denn so zornig, Gott? Und anstatt jetzt zu sagen, hey, ja, tut mir leid, Gott, meine Herzenshaltung hat vielleicht nicht gestimmt, geht er hin und schlägt seinen Bruder tot. Er war stolz und selbstbewusst und wollte die Schuld nicht zugeben. Abel hingegen war demütig. Er ordnet sich Gott komplett unter. Bei Kain war es so, dass Gott vielleicht so ein netter Lebensergänzer ist. Also ich lebe so mein Ding, ich mache das, was ich will und immer wenn ich Probleme habe, gehe ich vielleicht mal kurz zu Gott, vielleicht hilft er mir ja. Also Gott hat sein Leben ergänzt. Und bei Abel ist es so, dass er sieht, wie bedürftig, wie abhängig er von Gott ist. Kain glaubt an sich selber und Abel setzt seine Hoffnung und sein Vertrauen auf Gott. Ihr müsst euch das nicht alles mitschreiben, ihr kriegt die Folien nach der Freizeit wieder zum Runterladen. Also wenn ihr jetzt nicht mitkommt, hört lieber zu. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du die Geschichte vom verlorenen Sohn in Lukas 15 liest. Ich glaube, ihr kennt die alle, oder? Da erzählt Jesus dieses Gleichnis von diesen zwei Söhnen. Und der eine Sohn lässt sich das Erbe auszahlen von seinem Vater und geht hin in die Welt und verprasst es. Und der andere Sohn, der dient seinem Vater. Ganz treu dient er seinem Vater. Und irgendwann kommt der Sohn, der das Erbe verprasst hat, oder das Teil des Erbes, das er bekommen hat, das verprasst hat, kommt er und sieht, Mensch, bei meinem Vater ging es mir am besten. Ich will zurück. Und wenn ich da nur als Diener oder als Knecht arbeiten muss bei meinem Vater, ich will zurückgehen. Und er geht zurück und wird von seinem Vater freudig in Empfang genommen. Der Vater läuft ihm sogar entgegen, heißt es. Und er nimmt ihn in den Arm und er darf wieder der Sohn sein. Er muss kein Knecht sein. Das ist Glaube. Und ich erkenne, in dieser Welt der Sünde kann ich nicht ohne Gott leben. Und bei meinem Vater geht es mir am besten. In Gemeinschaft mit Gott geht es mir am besten. Dann gehe ich zurück zu meinem Vater. Er nimmt mich in die Arme, vergibt mir meine Schuld. Und tröstet mich. Und der andere Sohn, der gedacht hat, er dient doch die ganzen Jahre treu, was macht der? Der ist sauer. Das kann er doch nicht machen. Erst zahlt er ihm das Erbe aus und jetzt darf er wieder mein Bruder sein. Das geht doch nicht. Wer war denn der verlorene Sohn jetzt? Ich glaube, der Letztere. Und wisst ihr, der zweite, das war dieser religiöse Typ, der gedacht hat, ich diene meinem Vater und er muss mir dafür liefern. Und der andere ist der, der wirklich gemerkt hat, mein Leben ohne Gott ist so sinnlos, dass ich nur eins machen kann, mich Gott zuwenden kann und ihn einladen kann, wieder in mein Leben zu kommen. Und deshalb die Frage an dich, bist du wie Kain oder bist du wie Abel? Wie geht es dir, wenn du diese Geschichte liest? Denkst du dann auch, ey, das war schon ungerecht, was der Vater hier macht? Den einfach wieder aufzunehmen? Dann bist du vielleicht eher wie Kain unterwegs. Aber ich wünsche mir, dass du das hinbekommst, dass du wie Abel unterwegs bist und dich freust daran, weil dein Bruder wieder da ist, weil er wieder zurückgefunden hat. Und das ist auch die Frage, bist du religiös oder bist du Christ? Hast du schon manches Mal gesagt, Mensch Gott, jetzt habe ich da nicht gesündigt, jetzt bin ich da wirklich einen guten Weg, jetzt lese ich morgens die Bibel, aber irgendwie merke ich gar nicht, dass du mich dafür segnest. Wenn du dich das schon mal gefragt hast, dann bist du eher religiös unterwegs. Und dann schau dir die Statue an wie Abel, leg dich auf den Altar und gib dein Leben Gott hin. Und sag Gott, hey, ich möchte, dass du mein Leben bestimmst. Und ich möchte dir mein Leben geben und ich will dir nachfolgen, Herr. Denn ich weiß und ich habe erfahren, ohne dich ist das Leben hier sinnlos. Wow. Und ich wünsche mir, dass alle hier in diesem Raum Abel-Typen sind. Dass ihr alle den Abelsweg geht. Die Kainstypen, die hinterfragen sich nicht. Die reagieren mit Zorn, mit Aggression, mit Neid. Und so kommt es dazu, dass er seinen Bruder Abel erschlägt. Gott ist kein Wunschautomat. Das kannst du dir abschminken. Gottes Ziel für dein Leben ist, dass du einmal bei ihm ankommst. Das ist das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Das verlorene Schaf, das gefunden ist, legt er sich auf die Schultern und trägt es wohin? Nach Hause, in den Himmel. Das kann ein bisschen unbequem werden, wenn das Schaf bockt und andere Wege gehen will, aber dann muss Gott umso fester zugreifen, weil er sicherstellt, dass du bei ihm im Paradies wieder ankommst. Gott hat ein Ziel für dein Leben und das Ziel ist, dass du bei ihm ankommst. Und er kümmert sich darum, dass das passieren wird. Und wenn du hier durch Leid gehen musst, dann kann es der Weg sein, der notwendig ist, damit du auch bei ihm ankommst. Und dann zum Abschluss noch ein ganz kleiner Blick, wir sind fertig, in Kapitel 5. In Kapitel 5 stoßen wir dann auf den Stammbaum von Adam. Und wer sich den Stammbaum mal durchliest, sieht, dass da ganz viele Menschen drin waren, die uns nicht so wirklich als Vorbild dienen können. Aber es gibt dennoch zwei Vorbilder. Also zum einen sind dann natürlich Wahnsinns-Altersangaben mit mehreren hundert Jahren. Und ich glaube, dass sie hier tatsächlich vertrauenswürdig sind und nicht symbolisch gemeint sind. Vor der Sintflut, zu der wir heute Nachmittag kommen, war das offensichtlich noch anders. Da waren die Begebenheiten hier noch ganz anders auf der Erde, direkt nach dem Garten Eden. Und zwei Personen tauchen hier auf, die besonders hervorgehoben werden. Einmal der Henoch und einmal der Noah, den wir uns heute Nachmittag dann anschauen. Und der Henoch, bei dem heißt es, dass er mit Gott wandelte. Und wir sehen im Alten Testament ganz häufig, mit Gott zu wandeln, das ist eher die Ausnahme als die Regel. Wenn ihr im Alten Testament eine Geschichte liest, dann kommt ein Satz ganz häufig vor. Er glaubte aber. Er glaubte aber. Das war ein besonderes Merkmal. Die meisten Menschen haben nicht geglaubt, aber er glaubte. Kommt in vielen Geschichten im Alten Testament ganz häufig vor. Und so ist es doch heute auch. Ich weiß nicht, in welcher Klasse du bist, aber wahrscheinlich bist du alleine oder ihr seid zu zweit, es sei denn, du bist irgendwo in der christlichen Schule. Aber da sind nicht viele, die glauben. Und trotzdem wandelte Henoch und auch Noah treu mit Gott. Und wie treu das Noah gemacht hat, das sehen wir dann heute Nachmittag. Ich möchte zum Abschluss noch beten, dann geht es in die Kleingruppen. Und für die Kleingruppenleiter, die noch keinen Fragezettel haben, ich habe hier vorne noch welche liegen. Ich möchte beten. Oh, himmlischer Vater, ich danke dir für die Liebe, die auch aus diesen Texten uns entgegensprudelt. Obwohl die Menschen dir misstraut haben, dir nicht vertraut haben. Und trotzdem hast du schon in dem Moment, wo das das Gerichtsurteil über Adam und Eva sprichst, schon die Erlösung angekündigt, dass du diesem Teufel mal den Kopf zertreten wirst. Danke, dass du das auch durchgezogen hast und ans Kreuz gegangen bist, dass wir wieder Zugang haben zu dir und deinem Thron. Und ich möchte dich für jeden Einzelnen hier im Saal bitten, dass du uns begegnest und uns darauf hinweist, wo wir noch religiös unterwegs sind und eben nicht unser ganzes Leben dir gehört. Wo noch einzelne Bereiche, einzelne Räume in unserem Leben verschlossen sind für dich und wo wir uns darin wohlfühlen und austoben. Und ich bitte dich, dass wir die Kraft und den Mut haben, auch durch dein Wort diese Räume hinzulegen und dich auch in diese Räume reinzulassen. Dass du der Herr über unser ganzes Leben bist und nicht nur über einen Teil davon. Schenk uns, dass wir so Glaubenstypen werden wie der Abel und uns ganz auf den Altar legen und uns dir hingeben. Und dass wir nicht unterwegs sind wie Kain. Ich möchte dich bitten, dass du uns aufmerksam machst auf diese Räume und dass wir die Kraft und den Mut haben und wir es alleine nicht schaffen, uns jemanden suchen, mit dem wir das machen können und es dir hinlegen, Herr. Ich bitte dich jetzt auch für die Kleingruppen, dass du uns eine geniale Zeit schenkst und uns segnest. Amen.